anders als sonst üblich, möchte ich noch mal etwas vertiefen, und zwar unter dem Eindruck dessen, was wir als Seminar in der Zwischenzeit hatten. Wir hatten ja dieses Seminar Fasten und Beten, und da ist der Prophet Joel einer der nicht so häufigen Stellen im Alten Testament, wo es um das Fasten geht. Wir haben das einmal im ersten Kapitel gehabt, und zwar heißt es dort in Vers 14, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn um Hilfe. Und wir lesen das nochmal im zweiten Kapitel, Vers 15, blast das Horn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam tritt aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, lege mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sie spotten, wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Und mit dieser Klammer dessen, was wir in der Zwischenzeit gehört haben, und dem, was hier in dem fortlaufenden Text vorhanden ist, möchte ich heute nochmal dieses Kapitel 2 als Predigtext für diesen Nachmittag unterlegen. Die Kinder, die mit der zur Kinderbetreuung rausgehen möchten, dürfen das jetzt, und die anderen dürfen hier sitzen bleiben und das Wort Gottes für die Erwachsenen auch schon hören. Ich versuche das mal etwas lauter zu machen. Ich weiß, das ist heute sehr starkes Nebengeräusch. So besser, ja. Danke. Das war eine Überblendung von dem. Ich lese uns nochmal das Kapitel 2. Blas das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit nie gewesen ist und nach ihm nie mehr sein wird, bis in die Jahre der Generationen und Generationen. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme, vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Auch gibt es vor ihm keinen drinnen. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden und wie Reitpferde, so rennen sie. Wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es, hüpfen sie über die Gipfel der Berge. Wie das Brasseln der Feuerflamme, das die Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker, alle Gesichter erglühen. Wie Helden rennen sie, wie Kriegsleute steigen sie die Mauer. Und sie ziehen jeder auf seinen Weg und alle ihre Pfade verlassen sie nicht. Und keiner drängt den anderen, sie ziehen jeder auf seiner Bahn und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch, ihr Zug bricht nicht ab. Sie überfallen die Stadt, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen. Denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig, denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Doch auch jetzt, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich des Unheils gereuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Blast das Horn auf Zion, heiligt einen Fasten, ruft einen Feiertag aus. Versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam tritt aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Die Priester, die Diener des Herrn sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Heiden über sie spotten, Wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Und der Herr eiferte für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk, siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Und ich werde euch nicht mehr zu einem Gegenstand der Verhöhnung machen unter den Völkern. Und ich werde den von Norden von euch entfernen und ihn in ein dürres und ödes Land vertreiben, seine Vorhut in das vordere Meer und seine Nachhut in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen wird sein Verwesungsgeruch, den groß getan hat er. Fürchte dich nicht, du Erdboden, juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag wieder. Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit und lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kelterkufen überfließen von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser, der Vertilger und der Nager gefressen haben, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat, und mein Volk wird nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Amen. Man kann mit diesem Kapitel schnell fertig sein und sagen, okay, was hier beschrieben ist, das ist eine ganz schreckliche Heuschreckenplage, die ist lange vorbei, das sind 2500 Jahre her und was haben wir heute damit zu schaffen? Und wir können an den Text gehen und ich bin sicher, dass er das heute zu uns sagen will, als Beispiel, wie Gott mit seinem Volk umgeht, sowohl die Grenzen unseres Handelns als auch die Möglichkeiten Gottes. Wenn wir den ersten Abschnitt, ich würde den bis Vers 11 sehen, weil danach beginnt mit dem Vers 12 ein Einschnitt, doch auch jetzt, wenn wir also diesen ersten Abschnitt sehen, dann ist dort einerseits beschrieben, wie die vorher im Kapitel 1 am Anfang, Vers 2, 3 und 4, beschriebene absolute Vertilgungsplage mittels vier verschiedenen Heuschreckenarten sich auf das Volk Israel ausgewirkt hat. Auf das Volk Gottes, ihr Lieben. Wir müssen bedenken, dass dieses Wort geschrieben ist über ein Land, von dem Gott vorher gesagt hat, es ist sehr gut, ein Land, das von Milch und Honig fließt, überfließt. Nicht etwas, wo es sich sehr viel Mühe geben müssen, wie wir das heute in Israel kennen. Israel ist ja das Land, was weltweit führend ist in der Bewässerung von Wüsten, in der Ausnutzung von Natur aus unfruchtbaren Bodens, weil die klimatischen Bedingungen sich seit der Zeit Kanaans extremst geändert haben, weil das gesamte Land abgeholzt worden ist, weil alles, was an fruchtbarem Boden war, erodiert ist, weil sich das Mikroklima sehr stark verändert hat und es heute viel trockener geworden ist, als es noch zu der Zeit war, nämlich wie der Garten Eden. Dass heute ähnliche und außergewöhnliche Ernteergebnisse wiedererzielt werden, hat mit der Mühe des den Menschen zu tun. Ursprünglich war derselbe Landstrich von Gott in einer Weise gesegnet, dass es ohne Mühe zu diesem extremen, zu dieser extremen Fruchtbarkeit und zu diesem extremen Reichtum kam. So wie in den Menschen die ganze schöpferische Kraft Gottes gesetzt ist und wir heute, dort wo wir diese Kraft konstruktiv einsetzen, wir wirklich paradiesische Zustände bauen können. Gott aber diese paradiesischen Zustände ursprünglich gesetzt hatte. Wir kriegen sie heute mit extrem viel Anstrengung dahin. Der Segen Gottes will das, was normalerweise ein Mensch auch erreicht, aber mit allem intensiven Einsatz, das will der Segen Gottes obendrauf geben. Da können wir mal prüfen, leben wir aus dem Segen Gottes, nämlich aus der Fülle seiner Gnade, seines Friedens, seiner Freude, seiner Gerechtigkeit, oder leben wir, das sage ich mal dann wenigstens, in der Anstrengung, im Schweiß unseres Angesichtes, um wenigstens ansatzweise solche Dinge hinzukriegen, oder leben wir auch davon noch himmelweit getrennt, in der Zerstörung, in der Vernichtung, in dem absoluten Mangel, in dem beständigen Hunger nach Gutem, den wir nicht erreichen. In einer dieser drei Ebenen werden wir angesiedelt sein. Und ich sage ausdrücklich, dass auf der zweiten Ebene, da wo wir im Schweiß unseres Angesichts das wirken, was unsere eigentliche Berufung ist, wir bei weitem besser daran sind als in der dritten Kategorie, wo alles zerstört ist, wo viele Menschen das von uns erkennen, durch Sucht, durch den ungerechten Lebenswandel, alle Lebenskraft verzehrt worden ist. Aber es ist noch nicht das, was Gott geben will. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe und Anstrengung fügt neben ihm nichts hinzu. Das lesen wir in den Psalmen. Das ist Gottes eigentlicher Plan für sein Volk. Nicht, dass wir faul rumsitzen, aber Gott hat ein Interesse daran, dass Menschen in die Ruhe Gottes eingehen. Das war sein Plan im Blick auf das Volk Israel, als er sie aus Ägypten herausgerettet hat. Das ist sein Plan auch heute. Dass Menschen in seine Ruhe eingehen. Und wer das kennt, den Unterschied zwischen dem Getriebensein, zwischen dieser tiefen Sehnsucht, dass unser Leben wenigstens einigermaßen gelingt, und dem Segen, dass wir in der Nähe Gottes alles Gute geschenkt kriegen, der weiß das hoffentlich zu schätzen. Aber, und das ist die Situation des Gottesvolkes damals, und das mag auch die Situation heute hin und wieder sein, vielleicht auch für den einen oder anderen unter uns, es gibt Zeiten, wo Gott diesen Segen wieder wegnimmt. Die Zeit Joels ist deutlich nach David. Wir lesen bei David das erste Mal, dass das Volk Gottes in den Segen Gottes hineingekommen ist. Und zwar in der Weise, in diese tiefe Ruhe, wie Gott sich das eigentlich gedacht hatte. Wir können das lesen im ersten Buch der Chronik, ich denke etwa im Kapitel 14, 15 muss das stehen, dass das Volk Ruhe hatte ringsum von allen seinen Feinden. Das war nach dieser extrem schwierigen Zeit unter Saul mit den beständigen Angriffen der Philister, David sie zweimal auf die Weisung Gottes, und zwar auf die Art und zur Zeit Gottes, besiegt hatte, war dem ganzen Volk das erste Mal, seit sie im Land Kanaan angekommen waren, Ruhe widerfahren. Sie waren tatsächlich in der Sicherheit angekommen, die Gott für sie geplant hatte. Das war die Zeit, als David im Herzen hatte, Gott ein Haus zu bauen, und zwar nachdem ein Fremder ihm ein Haus gebaut hatte. Das ist sie. Wer das mal entdeckt hat in der Bibel, David musste sich nicht um seinen eigenen Palast kümmern. Jeder König muss sich seinen eigenen Palast bauen. David wurde einer gebaut. Und zwar von einem Heidenkönig. Von wem? Von Hiram, dem König von Tyrus, der später auch der Geschäftspartner Salomos wird und derjenige, der ihm dann alles Material liefert für den Tempelbau. Das ist Segen. Das ist Segen, das ist ein Mann Gottes, der lange Zeit Verfolgung leiden musste. Mit einem Mal von jemandem, der gar nicht mehr aus dem Volk Gottes kommt, so viel Gutes erlebt, dass das in seinem Herzen überfließt und dass er sagt, jetzt wo ich ein Haus habe, muss doch eine Gelegenheit geschaffen werden, dass die Lade Gottes nicht mehr länger in ein Zelt nur untergebracht wird, sondern es soll ein Haus sein, das prächtiger ist als meines. Das ist das Erste. Der Segen Gottes ist daran erkennbar, dass wir, also im Gegensatz zum geschäftlichen Erfolg, den wir uns selber erwerben, dass wir dann nicht daran festhängen, sondern dass das zu einem Überfluss wird, der uns anspornt, anderen noch mehr Gutes zu tun und vor allem der Sache Gottes den höchsten Stellenwert einzuräumen. Das ist ein Zeichen für ein gesegnetes Leben. Nochmal, Zeichen für ein gesegnetes Leben ist, dass wir so mit Gutem gesättigt werden, dass wir unseren Blick für andere geöffnet kriegen und dass die Sachen Gottes, die Dinge Gottes, den höchsten Stellenwert für unser Leben kriegen. Ich bin sicher, dass kein Mensch sonst Gott wirklich angemessen begegnen kann, wenn er nicht aus dem Segen Gottes schöpft. Sonst ist das eine Episode am Rande. Dann stellt man Gott zufrieden mit etwas. Man speist ihn ab. Aber ein Mensch, der gesegnet ist, der von Gott gesegnet ist, dessen Wege Gott gefallen, der wird reich gemacht, um die Sache Gottes an erster Stelle, in erster Linie zu fördern. Und da bin ich dankbar, dass wir sowas unter uns haben. Und nicht nur vereinzelt, sondern dass das in den meisten Herzen dieser ganzen Dienstgemeinschaft ist, die Sache Gottes an die erste Stelle zu stellen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir gesegnete Leute sind. Aber, und das ist ein schwieriges Geschäft und das mag man vielleicht gar nicht gern hören. Wir haben das vorhin in einem Lied gesungen, wo von den Leiden die Rede war, wie Christus gelitten hat. Wie hat Christus gelitten? Es wird uns gesagt, dass wenn wir leiden, wir nicht leiden als Mörder oder Dieb oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn aber als Christ, dann schäme er sich nicht. Christus hat gelitten, obwohl er das nicht nötig hatte. Christus hat gelitten, indem er die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat. Und wenn es heißt, dass wir den Leiden des Christus gleichgestaltet werden, bedeutet das, dass Gott uns zumutet, Dinge aufzugeben, die eigentlich für uns sind. Und solche Situationen ist hier im Propheten Joel uns beschrieben. Es ist die Zeit nach der Fülle des Segens Gottes. Es ist die Zeit, wo alles um sie herum ruhig war. Es geht hier ausdrücklich nicht um Streitigkeiten, um Feindschaft, um Krieg oder solche Dinge, sondern es geht um den Eingriff Gottes in ihr Leben in einer Weise, wie sie das vorher nicht gekannt haben und so wie es heißt, wie es noch nicht mal nachher sein wird. Es geht um das Hineingreifen Gottes, um diesen Segen in der ganzen umfassenden Weise wieder wegzufressen. Warum ist das so? Es gibt einen Grund, der ist in diesem Kapitel 1 genannt. Wir sind bei der Auslegung auch darauf gestoßen, obwohl ich dort den Zusammenhang anders gesetzt habe in der Auslegung. Heute möchte ich das von dem Gesichtspunkt, den wir jetzt eben betrachten, nochmal neu bedenken. Welchen Grund gab es, dass Gott diesen Segen wegraubt, rauben lässt? Ja, das könnte man sagen, wegen der Suchtproblematik. Stimmt fast, wenn wir das jetzt so nehmen. Vers 5 ist geschrieben, und das nenne ich wegen der Undankbarkeit. Wenn Gott segnet und sein Volk in Überfluss setzt, dann ist eben das Ziel, dass dieser Überfluss zurückfließt zur Ehre Gottes. Nochmal. Wenn Gott segnet und sein Volk in Überfluss setzt, dann hat es das Ziel, dass dieser Überfluss zurückfließt zur Ehre Gottes. Das kann man beobachten bei David und dann segnet Gott immer mehr. wo das nicht zurückfließt, sondern, und das sage ich mal mit dem neutestamentlichen Vers, in den eigenen oder mit den eigenen Lüsten vergeudet wird. Da kann Gott sich das leisten, diesen Segen wieder wegfressen zu lassen. Siehe bei Salomo. Als er diesen Reichtum in solchem Überfluss hatte, dass das Silber für nichts geachtet wurde, wie Pflastersteine, war nichts. Jeder konnte drüber wegrennen, keiner hat es aufgehoben, wenn irgendwo ein Silberstück lag. Das Gold ging gerade noch. Es war so ein Überfluss im Volk Gottes, da wurde das Volk Gottes feist. Der Mann Gottes, der König, der eine Berufung hatte, ein Vorbild Jesu zu sein, weil sein Thron feststehen sollte in Ewigkeit, der hat sich mit Frauen eingelassen ohne Zahl und hat deren Göttern gehuldigt und verlässt den Herrn seinen Gott. Denn dort wird ein Same gelegt, der sich in den kommenden Jahrhunderten so auswirkt, dass man den Segen Gottes überhaupt nicht mehr wertschätzt. Und dann kommt der Tag, wo Gott ihn wegfressen lässt. Und zwar in einer Weise, die kann man eigentlich nur als dämonisch bezeichnen. Ich gehe nochmal zurück. Vers 4, Kapitel 1. Was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Was die Heuschrecke übrig gelassen hatte, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen hatte, fraß der Vertilger. Das ist nicht normal. Eine Heuschreckenplage oder mein Unglück, das kann passieren. Aber so eine Massierung, dass nichts übrig bleibt, dass alles kaputt geht, dass etwas mit Stumpf und Stiel ausgerottet wird, das gab es noch nicht, das ist außergewöhnlich. Das lässt sich nur erklären als ein Eingreifen Gottes. Und das hat eine dämonische Dimension. Ich nenne das mal so eine dämonische Dimension. Man könnte das auch neutral ausdrücken, eine geistliche Dimension. Aber es ist nicht der Geist Gottes, der darüber wegweht im Segensong. Es ist der Geist der Zerstörung oder sind Geister der Zerstörung, böse Geister, die gerichtet, zielgerichtet immer wieder über das hinweg treiben, was Gott ursprünglich gesetzt hatte als Segen. Und auch da möchte ich wieder einen Anknüpfungspunkt zu unserem Leben ziehen. Wenn jemand erlebt, dass zum Beispiel seine Ehe oder seine Familie, die ja von Gott zum Segen gesetzt ist, denn es heißt im Epheserbrief, dass Gott alles segnet, was Familie heißt. Alles, das heißt auch Ungläubige. Um der Familie willen ist Segen. Wenn jemand also erlebt, dass das immer und immer wieder zerstört wird, dass dort immer und immer wieder das, was gewachsen ist zum Guten, was Früchte treiben sollte, weggefressen wird, dann muss ich damit rechnen, dass das eine dämonische Dimension hat und das Gericht Gottes darauf liegt. Dass das Problem nicht etwas Kurzfristiges ist, dass man dieses oder jenes falsch gemacht hat, sondern ein tiefgreifendes. Und tiefgreifend heißt hier, dass man Gott nicht die Ehre gibt. Dass in dieser Familie zwar über Jahre oder vielleicht sogar über Generationen der Segen Gottes angenommen wurde, aber als Selbstverständlichkeit, ohne dass Gott Dank zurückfließt. Und deswegen ist das, was wir vorhin als Einleitungswort gehört haben, ein Schlüssel für unser Leben. Wenn wir nicht dankbar sind für die Segnung Gottes, dann laufen wir Gefahr, dass sie uns weggenommen werden. Wenn die Zuwendung, wenn der Überfluss Gottes nicht in uns einen Widerhall findet, dass wir uns ausstrecken nach noch mehr Segen und dass wir diesen Segen weitergeben zu anderen und uns durchströmen lassen und dieser Dank zurückströmt zu Gott, dann laufen wir Gefahr, alles zu verlieren. Und das wäre schrecklich, oder? Und da wären wir schwer frustriert, oder? Würden sagen, gar nichts mehr zu machen. Hoffnungsloser Fall, oder? Ist das so? Ich sage mal, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Denn für mich ist der Prophet Joel einer der beredtesten Zeugen des alten Bundes, der in den neuen hineinredet. Wisst ihr warum? Joel 3 ist ja die Ankündigung der Ausgießung des Geistes Gottes. Und ich sage, Joel 2 und Joel 1 sind die Voraussetzungen dafür. Das ist nämlich die Lehre von der Buße, die uns hier begegnet. Von der dann in Hebräer 5 die Rede ist. Wir finden im Propheten Joel auf eine einzigartige Weise den ganzen Plan Gottes mit seinem Volk in Kurzfassung zusammengepresst. Und ich denke, fast jeder, der gläubig wird, durchlebt diesen Prozess, wie uns hier in diesem Propheten aufgezeigt ist. Gott muss uns die Augen und das Herz und die Ohren öffnen dafür, dass er es ist, der Segen in unserem Leben eingepflanzt hat, und zwar von Generationen vorher an. Das ist oft der erste Schritt zu einer persönlichen Begegnung zwischen einem Menschen und Gott, dass dem das Herz dafür geöffnet ist, dass er unter Gottes Segen und Schutz stand, und zwar von längst vorher, als er das gemerkt hatte. Und dann macht er die Erfahrung, alles das wird ihm geraubt. Es geht alles kaputt. Alle Sehnsucht nach Normalität scheint in die Katastrophe zu münden. Und so greift Gott nach dem Herzen eines Menschen. Das ist Gottes Art, das Herz zu erreichen. Wir würden uns gerne was anderes wünschen. Heute wird es manches Mal mit geistlichem Missbrauch verwechselt. Gestern hat mir jemand geschrieben, wenn du Leuten ein schlechtes Gewissen machst, betreibst du geistlichen Missbrauch. Ich habe geantwortet, dann waren Jeremia und die Propheten, Johannes der Täufer und Jesus, wohl welche, die geistlichen Missbrauch getrieben haben. Denn natürlich wecken sie das Gewissen der Menschen. Es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern es geht darum, das Gewissen des Menschen zu wecken. Und das ist prophetischer Dienst. Und hier redet Joel hinein in das Gewissen, in das Herz des Volkes Gottes. Und so redet Gott heute in unser Herz. Bei jedem persönlich. Erstens, diese Zerstörung, die er damals seinem Volk und die er heute demjenigen, den er berührt, zumutet, hat Methode. Der wird man nicht Herr durch Abwehrmechanismen. Das klingt so aus diesen Versen heraus, dass etwas, dass diese damalige vierfache Plage, die über das Land gezogen ist, bei den Menschen natürlich den Anklang eines kriegerischen Heerzuges hatte. Es rasselt wie Kriegswagen. Wer das mal gehört hat, wir erleben das ja nicht direkt, sondern wir können das vielleicht bestenfalls aus dem Fernsehen, was ein Heuschreckenschwarm so anrichtet. Dieses Knacken und Knistern, dieses Reiben der verschiedenen oder der Milliarden von Tieren gibt ein Geräusch, das ähnelt dem Anrollen eines Heerlagers. Und es verdunkelt den Himmel, so ist es damals gewesen, das hat man heute nur in kleinen Landstrichen, damals das gesamte Land Israel komplett überdeckt. Und nicht nur einmal, sondern vierfach. Und alle Waffen dagegen, natürlich, man macht Feuer, man erschlägt die, man lässt die Tiere drüber wegtrampeln. So bekämpft man heute Heuschreckenschwärme. Man walzt die kaputt jetzt mit der Technik. Alles das hat nichts geholfen. Sie laufen durch den Waffen durch, heißt das hier. Die Helden rennen sie wie Kriegsleute, steigen sie die Mauer und sie ziehen jeder auf seinen Weg und ihre Pfade verlassen sie nicht. Keiner drängt den anderen, sie ziehen jeder auf seiner Bahn und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch. Ihr Zug bricht nicht ab. Irgendwann, wenn man solche Sachen erlebt, gibt man auf. Wenn jemand solches Eingreifen Gottes in seinem Leben hat, dann kommt ein Punkt, wo man dem nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und da dürfen wir dankbar für sein. Und gleichzeitig ist es beängstigend, denn dort handeln diese Tiere wie gesteuert. Und das ist das, was ich die dämonische Dimension nenne. Wenn Gott Gericht übt, dann hat das eine Methode. Dann ist es gerade nicht zufällig mal ein Einschnitt oder zufällig mal Pech, sondern da merken wir sind in einer Sache ausgeliefert, die richtet sich so gegen alles, was uns kostbar ist. Und wir können nichts dagegen tun, diese Zerstörung zu verhindern. Und das macht uns Angst. Das muss uns auch Angst machen. Aber es darf uns nicht verzweifeln lassen, ihr Lieben. Weil was sagt der Text? Warum nicht? Doch auch jetzt, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Auch da wage ich diese Behauptung. Ein Mensch, der nicht bis in diese Dimension der Umkehr vorgedrungen ist, wirklich von ganzem Herzen und mit Weinen und mit Klagen, der kennt Gott in seiner Heiligkeit noch nicht. Bei wem das alles so moderat abgelaufen ist, man geht zu jemand und er betet über einem und dann ist man zufrieden, der weiß noch nicht, was Gott für eine Gewalt hat und wie er unser Leben umkrempeln kann und will und muss. Wenn es den das Siegel seiner Heiligkeit kriegen soll. Ich habe mich früher immer geärgert, also in den frühen Jahren meines Christseins, wenn da solche Zeugnisse waren oder wenn Männer Gottes das so niedergeschrieben haben. David Wilkerson hat in diesem berühmten Buch Das Kreuz und die Messe halten gesagt, sie haben irgendwann entdeckt, das einzige sichere Zeichen, dass ein Mensch wirklich von Herzen durchgebrochen ist, ist, dass er wirklich vor Gott mit Tränen Buße tut. Oh, hab ich gedacht, mit Tränen, muss doch nicht sein. So weit werde ich mich nicht erniedrigen. So schlimm ist das bei mir nicht. Und bis Gott uns in dieser Konsequenz entgegentritt und wirklich unseren Segen wegnimmt, der nicht unser Segen ist, sondern der über Generationen schon auf uns liegt, weil wir ihm nicht die Ehre geben, sondern weil wir damit umgehen, als ob es unseres ist und als ob wir Verfügungsgewalt darüber hätten oder gar als ob es uns zusteht. Wenn Gott dieses zerstört, dann erst beugen wir uns vor ihm, so wie wir das müssten. Erst wenn wir der Hoffnungslosigkeit unserer eigenen Bemühungen sicher geworden sind, wird uns Gott groß. Und zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig. Unser Herz zerreißen, aber wir kennen das ja eigentlich nur als eine ganz schlimme Sache, die wir vermeiden wollen. Es gibt ein herzzerreißendes Weinen oder ein herzzerreißendes Leid oder eine herzzerreißende Trauer. Ich bin sicher, dass die Menschen, die jetzt von diesem Amoklauf betroffen sind, die Familien, die haben etwas erlebt von dem, was es heißt, dass es das Herz zerreißt. Dass Schüler, die früh zur Schule gegangen sind mit großen Plänen, alles welche, die gute Hoffnung waren, bald ihre Ausbildung zu beginnen oder ihr Studium, dass die mit einem Mal tot sind für nichts, das ist herzzerreißend. Und das, ihr Lieben, ist gemeint. Diese Dimension, dass etwas in uns wirklich zerrissen wird, aber so, dass wir das zulassen. Nicht, dass das als ein Geschick über uns kommt. Das meint die Dimension der Umkehr zu Gott, die notwendig ist, um ihm wirklich zu begegnen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir äußerlich Buße tun. Und wenn wir mal eine Weile mit einem gesenkten Kopf rumlaufen und sagen, ja, ich habe auch was falsch gemacht. Sondern wenn unser Innerstes aufgerissen wird, das ist ja, das Herz zerreißt, das ist unser Innerstes, das, was am meisten geschützt ist in unserem Körper. Ein Knochenpanzer drumherum. Und zusätzlich wird es dann noch gepanzert. Jeder Polizist trägt eine schusssichere Waffe, um sein Herz zu schützen. Alles andere kann man noch operieren, aber wenn es daran gegangen ist, dann ist es aus. Und Gott mutet uns das zu, dass unser Herz zerreißt bei unserer Umkehr zu ihm. Das ist schon eine gewaltige Aussage. Das ist nicht so leicht hin, sagen, naja, wird schon wieder. Das geht bis in unser Innerstes. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Wer weiß. Wenn ein Mensch in diesem Zerbruch ist, dann kann ich noch nicht mal sagen, ach, ist nicht so schlimm, keine Angst, das gehört dazu, Gott macht es danach schon wieder gut. Wer weiß, es gibt Menschen, die darin verzweifeln. Es gibt Menschen, die dort endgültig loslassen. Und deswegen gehört ehrlicherweise dieses, wer weiß, vielleicht wird Gott es sich gereuen lassen dazu. Denn wenn Gott Gericht übt, das ist immer furchtbar. Es ist wirklich zerreißend, zerstörerisch. Das ist nicht nur so getan, als ob. So wie Schattenboxen. Dass man den anderen dann so die Faust bis kurz vors Gesicht fährt. Und wenn der zusammenzuckt, sagen wir, naja, war ja nicht so gemeint, brauchst keine Angst haben. Herz zerreißend, dort passiert wirklich was. Wenn Gott Gericht übt, wenn Gott Menschen in dieser Tiefe ergreift, dann wird Sicherheit zerstört. Dann wird etwas weggenommen, was man nicht wieder gut machen kann. Da gibt es einen Weg, nämlich Gott zu suchen. Und es gibt einen anderen Weg, nämlich Gott zu verlassen. Und es gibt Menschen, das sind nicht wenige, nach dem, was ich beobachte, die verlassen Gott in dieser Situation und sagen, nein, das will ich nicht, weil wie kommt er dazu, das tue ich mir nicht an und das lasse ich mir nicht antun. Und dann geht man weg von Gott und ist des Segens beraubt, und zwar für alle Zeit. Wenn wir in solchen Prozessen stecken, gibt es nur einen Weg hin zu Gott. Heimsuchen. Ich habe das immer als staunenswerten Fakt erlebt. Wenn ich angefangen habe, meine kleinen Kinder zu züchtigen, weil sie dem Wort nicht gehorcht haben. Sehr klein, unter 3. Dann habe ich jedes Mal erlebt, dass sie nach dieser Heimsuchung gekommen sind. Sie haben mich gesucht. Sie haben das gute Verhältnis wieder gesucht, was sie vorher verlassen haben. Nach der Zucht das Kind zu erleben, was die Gemeinschaft des Vaters wieder sucht, das zeigt diese Dimension, die Gott in uns auslösen will. Und eins habe ich dabei gelernt, die Zucht so lange von dem Kind nicht wegzunehmen, bis es umkehrt. Bis dieser Punkt erreicht ist, sonst verhärtet man ein Kind. Wenn man nur Zorn oder wenn man gar Zorn abreagiert, ich sage nicht nur, wenn man gar Zorn abreagiert oder wenn man seinem Ärger Luft macht, dann verhärtet man ein Kind. Wenn man es zieht, erzieht, züchtigt, da ist das Wort ziehen drin, dann hat es diesen Effekt, dass es die Gemeinschaft mit den Eltern wieder sucht. Dass es seine Widerspenstigkeit aufgibt. Das ist Gnade. Und diese Dimension, in dieser Dimension begegnet Gott uns, wenn er uns den Segen rauben lässt. Er zieht uns zu sich mit einem einzigen Ziel, dass die Gemeinschaft mit ihm nicht mehr zerstört und noch nicht mal mehr angetastet wird. Blas das Horn auf Zion, heiligt einen Fasten, ruft einen Feiertag aus und dann wird das ganze Volk aufgezählt und das sagt mir, dass so ein Eingreifen Gottes nicht Rücksicht nimmt auf persönliche Umstände. Da werden alte und junge, Kinder und angesehene, fromme Leute und welche, die gerade beim Heiraten sind, gleichermaßen herausgefordert. Und keiner von uns kann sagen, wann es ihn trifft. Wenn der Tag des Gerichtes Gottes kommt, dann kommt der Tag des Gerichtes und nimmt nicht Rücksicht und sagt, naja, du bist gerade beim Heiraten, das ist ja eine fröhliche Zeit, dann warten wir mal bis nächste Woche, dann hat der Ehealltag angefangen und dann weißt du schon, wie das ungefähr dann später losgeht und dann kommt dann mal das Gericht Gottes drüber. Das ist nicht. Gott kann uns in unser Leben reingreifen, Gott kann an unser Herz fassen und er wird es tun, zu seiner Zeit, ohne Rücksicht auf die Tatsache, ob es uns gerade passt. Und dann sind wir jeweils in den Umständen, wo Gott uns so ergreift, gefragt, ihn zu suchen. Und das ist vielleicht befremdlich für den einen oder anderen, für die Welt ist es sicher befremdlich, wenn jemand mitten in seinen Lebensumständen so mit einmal von Gott ergriffen wird. Ich bin in der vergangenen Woche Zeuge solcher Umkehr geworden. Ich war erfreut und erschüttert zugleich, weil der Mensch nicht wusste, was ihm geschieht. Nicht wusste, warum er so heimgesucht wird, so bei jeder Situation weint. Und ich bin dankbar, dass Gott mich selber dadurch geführt hat, dass ich jemand heute begleiten darf, wenn er in solchen Prozessen steckt. Weil Gott mich erkennen lässt, wenn jemand von ihm so erfasst wird, dass sein Innerstes zu außen gekehrt wird, dass seine ganzen Sicherheiten weggenommen werden, weil es seine Heimsuchung ist, weil er Menschen zu sich zieht. Das ist eine große Gnade. Aber die Gnade hat noch kein Ende. Weil der Herr eifert für sein Land und er hat Mitleid mit seinem Volk und der Herr antwortete und sprach, und zwar antwortete auf das Fasten und auf das Flehen und auf das Suchen Gottes. Siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet, in Klammern zurück. Ich sende es euch zurück. Normalerweise müsste man, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, sagen, jetzt ist alles kaputt. Alles mit Stumpf und Stier ausgerottet. Es gibt keine Hoffnung mehr. Wir haben das beim letzten Mal gelesen, dass das weiß wird. Also dass die Ranken nicht nur die Blätter abgefressen werden, sondern dass die geschält wird. Das war damals so eine Plage, dass diese Abfresser alles geschält haben. Da kann auch nichts mehr ausschlagen. Und doch hat Gott gesagt, alles kommt wieder. Korn, Most, Öl, Getreide, die Weinberge und die Olivenhaine, die sonst irreparabel geschädigt werden, lässt Gott wieder erstehen. Und das ist das, was ich Auferstehungskraft nennen will. Das ist was anderes als Regeneration, ihr Lieben. Ein Mensch, der von Gott durch diese Form von Buße geführt wird, der erlebt Auferstehungskraft. Das ist ganz was anderes als Regeneration. Das kennen wir. In einem der Propheten Jeremia oder Hesekiel heißt es, du gewannst Kraft, obwohl du immer wieder niedergeschlagen wurdest. Gewannst immer neue Kraft. Es gibt Leute, die sind wie Stehaufmännchen. Das ist keine Auferstehungskraft. Das ist zäher Überlebenswille. Das ist Selbstbehauptung auch Gott gegenüber. Solchen Menschen muss Gott wie einmauern. Lies mal einmal in dem Psalm. Du hast Mauern um mich herumgezogen. Ich komme nicht heraus. Es ist gut, wenn Gott einen Menschen so einmauert, der wie so ein Stehaufmännchen immer wieder auf seine eigene Kraft zurückgreift. Und dann ihn seiner letzten Hoffnungen und Hilfsmöglichkeiten endgültig beraubt. Warum ist das gut? Weil er erst dann Erfahrungen mit der Auferstehungskraft Gottes machen kann. Denn das, was Gott gibt, das neue Leben in Jesus Christus, ist nicht eine Fortsetzung des Alten oder eine Verbesserung des Alten, sondern das ist wirklich was Neues. Das ist nicht unser altes Leben mit einer frommen Verzierung, sondern das ist Christus an unserer Stelle. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in uns. Wisst ihr, was das heißt? Dass wir seiner Kraft gewärtig sind. Wirklich eine Kraft, die Tote auferwecken kann, die Kranke gesund macht, die Armen gute Botschaft verkündigt, die Gefangene in Freiheit setzt. Das ist Lebenskraft Jesu Christi. Diese Qualität soll und muss unser Glaube haben. Und damit müssen wir mit unserem eigenen zu Ende gekommen sein. Notwendigerweise. Und die Zusage Gottes geht weiter. Fürchte dich nicht, du Erdboden, jubel und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht und der Feigenbaum und der Weinstock geben wieder ihren Ertrag. Aber als neue Qualität. Der durch sein Wort hin den Feigenbaum ohne Früchte verdorren lassen konnte, der konnte ihn auch von einem Tag auf den nächsten grünen lassen. Das war nicht der Feigenbaum, sondern der geschälte Stab Aarons. Wisst ihr das? In einer Nacht, als Wunderzeichen, nehmt euch Mandelstäbe und schält sie. Zweige, Blätter weg, Zweige weg, Rinde runter und legt sie in die Lade. Und das macht Aaron und das machen die anderen Priester. Und am nächsten Tag ist der Stab Aarons gesprost und hat Blätter und Blüten und fertige Mandeln gereift. Gott kann nicht nur durch sein Wort etwas zerstören, sondern er kann das auch heilen und retten, aber auf eine Weise, die uns unvorstellbar scheint. Und deswegen begegnet uns hier in diesem Kapitel einer der kostbarsten Verse des Alten Testamentes. Die Tennen werden voll Getreide sein und die Kelterkufen überfließen von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser, der Vertilger und der Nager gefressen haben, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Ihr Lieben, wenn Gottes Gericht über uns geht zur Buße, dann ist die Wiederherstellung nicht etwa so, dass man sagt, naja, gerade so davon gekommen, kleinen Überrest übrig gelassen, ganz kleinen Hauch vom alten Leben, das letzte bisschen Gute, das hat Gott dann wieder belebt und hat es wieder ein bisschen hochkommen lassen. So wie wir uns das vorstellen, ein großer Baum wird abgeschnitten und am nächsten Jahr merkt man, einmal hat man getrauert, denkt, wunderschöner Baum, alles tot. Und am nächsten Morgen, im nächsten Jahr, im nächsten Frühjahr kommt ein kleiner Schuss. Ich habe das miterlebt, als damals der Kirchturm in Penkun repariert wurde, da waren die beiden Bäume, die das Portal geziert haben, einfach abgeschnitten worden. Ich hätte sie zu gerne geschützt gehabt vorneweg. Und dann, weil das Gerüst gestört oder weil das die Rüstbauer gestört hat, dann ist es einfach abgeschnitten. Und getrauert. Im nächsten Jahr, siehe da, Triebe aufgewachsen. Da habe ich die sorgfältig gepflegt, dass aus jeder Seite wieder einer herausgewachsen ist. Aber das ist nicht Gottes Art, ihr Lieben. Sowas können wir uns ja noch vorstellen. Dass wieder was vorsichtig neu anfängt. Aber Gottes Zusage geht viel weiter und ist gewaltiger als alles. Ich will euch die Jahre erstatten. Wie erstattet man die Jahre? Wir haben ein ganz großes Beispiel in der Bibel. Wie Gott erstattet. Ja. Natürlich. Wie bei Hiob. Mehrfach kriegt er wieder was ihm geraubt worden ist durch das Bußgericht Gottes. Das ist Gottes Art. Und deswegen ist das eine der hoffnungsvollsten Stellen des Alten Testamentes. Wenn ein Mensch von Gott so heimgesucht wird, wenn wir uns von Gott so heimsuchen lassen, wenn wir wirklich umkehren, von ganzem und mit ganz zerrissenem Herzen zu Gott. Wenn wir ihn suchen, obwohl keine Hoffnung zu sein scheint. Wenn wir uns zu ihm wenden, wo jeder andere sagt, es hat sowieso keinen Sinn. dann macht er nicht nur was Neues draus, sondern er erstattet sogar die Zeit, die wir dabei verloren haben. Das ist für mich eine der gewaltigsten Zusagen Gottes. Es ist viele Jahre her, dass dieses Kapitel und dieser Vers direkt in mein Leben hineingeredet hat. Ich weiß noch, mit welcher sehnsüchtigen Hoffnung ich damals Gott angefleht habe, dass das in meinem Leben sein soll, als ich das entdeckt habe, dass ich staunenderweise damit rechnen kann, dass das nicht alles umsonst ist, sondern dass Gott es erstattet. Und er hat es getan. Und es ist die Zuversicht, weil er das sagt und weil es ein lebendiges Wort ist, dass das natürlich für sein ganzes Volk gilt. Das Volk Israel damals hat gegrünt und ist erblüht unter dem Friedensfürsten, unter dem Messias, unter dem Tau, der auf das Volk kam durch die Ausgießung des Geistes Gottes. Tausende haben sich zu Gott zurückgewendet und sind teilhaftig dieser Segnung geworden. Und von dort aus ist das Evangelium ausgegangen und gelaufen durch die ganze Welt, bis auf den heutigen Tag. Und dieser Prozess wiederholt sich hier und dort zu der Zeit Gottes, dass er das lebendig macht, dass er das auf eine ganz neue Ebene setzt, dass er etwas in einen ganz neuen Bezug nimmt. Wenn die Zeit Gottes ist, dass er sein Volk heute auch heimsucht, in dieser Weise. Und da dürfen wir uns freuen drüber und da dürfen wir von Herzen dankbar sein und dürfen Menschen, wenn wir sehen, dass sie durch diese Prozesse genommen werden, begleiten und ihnen Mut machen und sagen, es ist noch nicht alles vorbei. Macht einander Mut, haben wir vorhin auch gesungen. Ladet Gäste ein. Das sind solche Dinge, ganz einfache Sachen, dass wir das Wort Gottes weitergeben als ein lebendiges Wort. Und Gott sagt, ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk wird nie mehr zuschanden werden und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Ihr Lieben, wer diese Erfahrung durchlebt hat, hat zwei Dinge in seinem Leben neu. Er lobt Gott. Ich habe das wirklich früher, die ersten Jahre meines Christseins, immer nur als eine Aufforderung gesehen. Und ich muss mich dann überwinden und mich entscheiden, Gott zu loben. Aber wenn wir durch diese Erfahrung gegangen sind, dass Gott uns das, worauf wir stolz sind, wegnimmt, und dass er uns am Herzen fasst und wir im Innersten mit allem unserem Sein zu ihm umkehren, dann können wir nicht anders als loben. Das ist eine ganz andere Qualität. Dann fließt es über und damit halten wir die Segnungen fest. Ich sage das nicht als Methode, weil wir können nicht sagen, ja, nun machen wir mal Lobpreis und damit halten wir den Segen Gottes fest. Sondern wenn wir lobenden Herzens Gott gegenüber sind, dann ist der Segen Gottes verordnet in Ewigkeit. Nie wieder zu Schanden werden. Dann ist noch was dabei, was ein Volk, das in dieser Weise umgestaltet wurde, ist gemeinschaftsfähig. Psalm 133 sagt das. Siehe, wie gut und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das Öl, das kostbare Salböl, was auf das Haupt Aarons fließt und von dort auf den Bart und auf den Saum seiner Kleider. So hat dort hat Gott Segen verordnet. Leben ist in Ewigkeit. Das ist Gemeinschaftsfähigkeit. Ein Mensch, der so umgestaltet ist, der ist glücklich in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Der ist nicht mehr eine lästige Pflicht, dass man zu den Gottesdiensten geht oder dass man vielleicht zur Bibelstunde sich mal noch bemüht, sondern es ist die Sehnsucht, diesem lebendigen, überströmend, segnenden Gott Israels, Gott der Väter, Vater Jesu Christi, unserem Gott und Vater zu begegnen. Und dann haben wir den Segen. Und deswegen ist das, was am Ende dieses Kapitels steht, weit mehr als das, was vorneweg gewesen ist. Damals waren sie im Segen um der Väter willen. Hier sind sie im Segen um Gottes Willen. Und deswegen letztes, dieser Prozess ist unumgänglich auch für Kinder aus gläubigen Familien. Alle sind im Segen Gottes um der Väter willen. Aber Gott will, dass sie in die Segnung Gottes um seiner selbst willen hineintreten. Und dann ist das der Weg, dass das, was wir ererbt haben und wofür wir, naja, so ein bisschen dankbar sind, geschäftsmäßig dankbar, dass das weggenommen wird und Gott uns persönlich begegnet und uns in der Tiefe verwandelt, dass wir Menschen des Segens werden, der Segnung des, die aus der Gegenwart Gottes leben und die das in die Welt hinaus leuchten. Amen.